Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja.
Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne.
Die dicke Dachs.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie
und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder ein Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure.
Die Erfurter Herbstlese steht an. Eigentlich läuft sie sich gerade schon warm und natürlich soll sie zum Lesen anregen und nicht nur zum Konsumieren der Veranstaltungen, der Diskussionen, der Lesungen, die hier stattfinden. Und ich möchte dieses richtig attraktive Programm der Erfurter Herbstlese hier ergänzen mit einem Buchtipp, einer kleinen Besprechung eines Buches, mit dem man als Beispiel am besten vormachen kann, dass eine begeisterte Leserin von Büchern geschrieben hat und das die Lust am Lesen mit jedem Abschnitt beschreibt. Es ist ein Buch über Bücher. Ja, ich weiß, Sachbücher sind vielleicht nicht besonders beliebt. Aber mit dieser Zuordnung zur Kategorie Sachbuch tun wir diesem Buch über Bücher schon einmal völlig Unrecht. Es ist nämlich ein Sachbuch, und es ist doch auch kein Sachbuch. Es ist ein Buch, wie ich mir immer ein Sachbuch gewünscht habe. Es ist flüssig geschrieben, nicht in einer trockenen Fachsprache. Es erzählt von der Geschichte des Buches mit den Geschichten der Menschen, die mit Büchern und ihrer Entwicklung zu tun hatten. Und es beschränkt sich nicht auf das Buch, sondern schildert farbig, oft richtiggehend spannend, welche Voraussetzungen für einen Entwicklungsschritt es gab und auch, welche Folgen diese Entwicklungsschritte hatten. Und diese Folgen werden fast durchweg mit Parallelen und Assoziationen verständlich gemacht, die wir in unserem heutigen Leben kennen. Und was mir an diesem Buch besonders gut gefällt, es macht das, was es meint, sehr oft plastisch mit Hinweisen auf andere Bücher, in denen genau das ausgedrückt wird, was sie ausdrücken will, die Autorin. Und was mir als Filmliebhaber fast noch besser gefällt, sie tut das auch mit Hinweisen auf Filme, in denen genau das auch deutlich wird, was sie meint. Aber bevor ich auf Beispiele komme, mit denen ich das meinerseits hoffentlich ein wenig plastischer machen kann, möchte ich doch erst einmal sagen, um welches Buch es geht. Es heißt Papyrus, ist geschrieben von der Spanierin Irene Vallejo und trägt den Untertitel Die Geschichte der Welt in Büchern. Huch, werdet ihr sagen, der Untertitel sagt doch etwas ganz anderes als die Geschichte des Buches, wovon ich ja die ganze Zeit gesprochen habe. Stimmt, aber der Untertitel führt tatsächlich auch ein wenig in die Irre. Hieße er die Geschichte des Buches, wäre das aber nicht anders. Denn eigentlich erzählt Irene Vallejo eine Geschichte der Welt, die mit der Geschichte des Buches zu tun hat. Und auch das schwerpunktmäßig nur für einen kleinen Zeitraum, nämlich den Zeitraum, in dem das Buch auf der Basis von Papyrus und Pergament entstand und sich entwickelte. Und das ist im Wesentlichen die Zeit der griechischen und römischen Kulturgeschichte. So ist dieses Buch denn unversehens auch ein Buch über die römische und die griechische Kulturgeschichte geworden. Und auch das ist unvollständig, denn wir erleben, ich sage bewusst nicht, wir lernen, bei der Lektüre eigentlich die Entwicklung der Sprache hin zur Symbolschriftsprache, die Entwicklung der Symbolschriftsprache zum Alphabet, die Entwicklung des Buches von der Tontafel über die Schriftrolle aus Papyrus und dem gebundenen Kodex hin zu unserem gedruckten Papierbuch. Wir erleben, wie sich mit dem Buch das Lesen in der Gesellschaft entwickelt und verändert hat. Wer lesen lernen durfte, wer schreiben durfte, und wir erleben dann vor allem die Entwicklung der Nutzung von Büchern in den Gesellschaften. Und hierbei vor allem die Bedeutung der Bibliotheken. Wir erleben, wie sich der Buchhandel entwickelt hat. Diese ganzen Entwicklungsschritte werden nicht trocken als Fakt erzählt, sondern mit den handelnden Akteuren, soweit man sie kennt. Und soweit man nur sehr wenig kennt, macht Irene Vallejo die möglichen Szenarien anhand plausibler Annahmen in Form von Geschichten deutlich, ohne das allerdings je zu verheimlichen. Es ist also auch ein Buch über die Fantasie, mit der wir die bekannten Fakten ergänzen und zum Klingen bringen lassen. Die vielen Entwicklungsschritte schildert Vallejo, wie gesagt, mit den handelnden Personen, und hierfür möchte ich wenige Beispiele nennen. Einen zentralen Punkt der Schilderung nimmt die Bibliothek von Alexandria in Ägypten ein, an der die Autorin das griechische Denken und das Denken von Alexander dem Großen deutlich macht. In einem der ersten Erlasse von Alexander sagt er wörtlich: Die Erde sehe ich als mein Eigentum. Daraus entstand der Anspruch an die in der Welt bedeutendste Bibliothek in Alexandria, nämlich alle Bücher dieser Welt in dieser Bibliothek zusammenzutragen. Das ist möglicherweise nicht von ihm selbst so gesagt und gedacht worden, aber von seinen Nachfolgern, insbesondere dem Gründer der Bibliothek, Ptolemaios, als Anspruch gedacht und formuliert worden. In diese Bibliothek sollten Bücher aus allen Ländern gebracht werden, weswegen Händler losgeschickt wurden, um diesem Sammelziel zu dienen. Und damit meinte man, käme man auch Alexanders Ideal von einem kulturell durchmischten Reich nahe. Man versuchte damals auch, dieser kulturellen Durchmischung Rechnung zu tragen, dadurch, dass Bücher, die nicht im Griechischen abgefasst waren, in diese Sprache übersetzt wurden. Nicht etwa, um die Kultur fremder Sprachen zu verdrängen, sondern im Gegenteil, um den Griechen diese Kultur in ihrer Sprache nahezubringen. Was man damals noch nicht kannte, war eine Systematik, mit der man die Bücher, die ja zunächst nur Papyrusrollen waren, ordnen konnte, um sie wiederzufinden. Es gab noch keine Buchtitel, und dafür hat Ptolemäus aus der Schule von Aristoteles einen Mann angeworben, der gewissermaßen der erste Bibliothekar der Geschichte war. Alexandria war die weltweit erste öffentliche Bibliothek, aber wir lernen in dem Buch auch, dass die Nutzung einer Bibliothek damals ganz anders vonstatten ging, als wir das heute kennen. Aus der Zeit, in der Geschichten noch aus dem Gedächtnis vorgetragen worden waren, war nämlich übrig geblieben, dass man mit den Ohren las. Anders gesagt, man las halblaut vor sich hin, wenn man in der Bibliothek las. Und dies macht die Autorin dann wieder mit einem Verweis auf einen Film deutlich, nämlich den Wenders-Film »Der Himmel über Berlin«, in dem die Engel die Gedanken der Lesenden nicht lesen, sondern hören können. So beschreibt Irene Vallejo viele der Stationen, auf die wir hier natürlich nicht weiter eingehen können. Wir lernen dabei nur zum Beispiel, dass erst etwa 600 vor Christus sich so langsam die Prosa entwickelt hat und es die Lyrik schon vorher gegeben hatte. Wahrscheinlich, weil man sich mit dem Rhythmus des Textes diesen einfach besser merken konnte, um ihn dann aus dem Gedächtnis wiedergeben zu können. Wir lernen, dass der erste Buchhändler im Übergang vom 5. zum 4. Jahrhundert aufgetreten ist und dass der erste Bibliothekar ein in Libyen geborener Dichter namens Kallimachos von Kyrene war. Er führte da das Alphabet als Ordnungskategorie in die Bibliothek ein und sortierte die Literatur nach Genres. Und, was ich besonders beeindruckend fand, wir lernen, wie die Römer, deren literarische Entwicklung ja wesentlich später eingesetzt hat, mit der griechischen Literatur umgegangen sind. Sie haben sie einfach übernommen. Vallejo beschreibt das mit dem einen Satz, Zitat, zum ersten Mal übernahm eine große Supermacht der Antike das Erbe eines fremden, besiegten Volkes als wesentlichen Bestandteil der eigenen Identität. Zitat Ende. Und sie bezeichnet das nach der ersten, der griechischen Globalisierung, als die zweite, die lateinische Globalisierung, und resümiert, Zitat, Rom entdeckte die Mechanik der Globalisierung und ihr grundlegendstes Paradox. Auch das, was wir von anderswo übernehmen, macht uns zu dem, was wir sind. Zitat Ende. Eine Ausprägung dieser Einstellung bestand unter anderem darin, dass wegen der sehr viel größeren Menge an griechischer Literatur und um die Bedeutung der lateinischen Literatur daneben nicht allzu klein aussehen zu lassen, eine öffentliche Bibliothek im Römischen Reich immer zweigeteilt war. Es gab einen griechischen und einen lateinischen Teil. Und daneben gab es natürlich noch private Bibliotheken der reichen Römer. Natürlich kann ich hier nicht allzu viel aus diesem gehaltvollen, gut geschriebenen Buch von Irene Vallejo wiedergeben. Es ist wirklich ein faszinierendes Buch, aus dem man unglaublich viel lernen kann und das einem auch sehr viele Assoziationen mitliefert auf heutige Verhältnisse. Man lernt, um nur noch ein kleines Beispiel zu nennen, auch, dass die Papyrusrolle der Antike sprachlich die Mutter der Rolle des Schauspielers heute ist, weil die Theaterschauspieler als Gedächtnisstütze bei ihren Aufführungen häufig Schriftrollen verwendeten. Solche kleinen Einsprengsel machen die Lektüre wirklich zu einem Vergnügen. Und wer ein Filmfan ist, findet in dem Buch sehr viele Verweise auf Filme, die ihrerseits gewissermaßen eine Filmografie des Buches ergeben könnten. Und natürlich gilt das nicht minder für die Verweise auf Literatur der Gegenwart und der Vergangenheit, die gar nicht in erster Linie ihrerseits Sachbücher sind. Hier wird also eigentlich jedes kulturelle Interesse an einer Kulturgeschichte geweckt. Nur eins darf der Leser nicht erwarten. Ein geschichtlich linear geschriebenes Buch, in dem auf das dritte, das zweite Jahrhundert vor Christus und das zweite auf das erste Jahrhundert nach Christus folgt. Es ist ein Buch der sich verschränkenden Zeiten und der Entwicklungen, ganz so, wie es heute vielleicht ein Stöbern in einem Lexikon oder, ganz modern gedacht, in Wikipedia ist. Und nun zum Schluss noch einmal der Buchtitel. Irene Vallejo, Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern. Diogenes Verlag 2022, 32 €. Aber Achtung, das Buch hat ungefähr 650 Seiten.